Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zur Einleitung für die Folge heute kurz wieder zur Entstehung. Ich war auf einer Produktion und habe dort den Experten für Kommunikation und Vertrauen kennengelernt, Dr. Wolfram Schön. Bei der Produktion ging es im Kern um das Thema Vertrauen, Politik. Er ist Experte, wie gesagt, für Kommunikation und Vertrauen, berät auch Firmen, große Firmen und Vorstände und Politik und ist im Moment auch im Fernsehen präsent. Und ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, was soll das jetzt? Genau, es wird mal eine etwas andere Folge als normal. Ich habe das Ganze einfach mal so markiert mit Crossover-Experiment. Nach der Produktion haben wir uns noch sehr angeregt unterhalten und ja, es ging ja um Thema Vertrauen und Politik und ich habe ihm dann so mein Leid geklagt, Landwirtschaftsministerium, dass ich da halt wenig Vertrauen auch in Kompetenz und Dinge habe und über die letzten Fehlbesetzungen, Klöckner, Aigner, Schmidt, und da hat sich eine sehr ja, spannende, konstruktive, informative Diskussion daraus entwickelt. Dann saß ich so im Zug auf der Heimfahrt und dachte so, ah Mensch, schade, das hätten wir jetzt aufnehmen müssen für meinen Podcast. Am nächsten Tag habe ich ihn einfach mal angerufen, er kommt aus Wiesbaden, ich hier aus Mainz, und habe ihn gefragt, ob er denn Lust hätte auf dieses ja, Experiment, dass wir das einfach nochmal in der ruhigen Atmosphäre machen. Und er hat sofort zugesagt, fand das auch ganz spannend. Und wir haben uns auch jetzt nicht zu einem klassischen Interview im Studio getroffen, sondern tatsächlich bei mir zu Hause und mit Hund und Kaffee und Blick in den Garten und haben uns auch keine Fragen vorher ausgetauscht oder jetzt irgendwelche Themen aufgeschrieben, sondern haben einfach gesagt, wir setzen uns nochmal in Ruhe hin und führen die Diskussion jetzt einfach mal ausführlich. Also der Grundaufhänger war halt Vertrauen, Politik, Landwirtschaftsministerium und sonst nichts. Ich finde, es ist eine sehr spannende Folge draus geworden. Die möchte ich euch heute präsentieren. Nochmal herzlichen Dank an Dr. Wolfram Schön für die ja tolle Folge. Für die Apple Podcast User gerne auch die Bitte, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, freut mich natürlich immer. Und ja, wenn ihr das gut findet, schlecht findet, konstruktiv, Kritik gerne in die Kommentare. Wenn ihr sowas nochmal möchtet, dann natürlich zu einem anderen Thema, auch gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich bin mal hingegangen und habe Julia Klöckner in Google eingegeben. Und kam auf ungefähr, steht ja dann da, 1,7 Millionen Ergebnisse. Und wenn ich dann die erste Seite, so die relevante, kommt also Wikipedia, ihr Twitter-Account, ihr offizielle Webseite, Facebook-Seite, Vorstand, CDU, Bundesregierung.de, CDU Rheinland-Pfalz, Instagram, FAZ. Aktuelle News zu Politikern. Also alles Hochglanz, auch Hochglanzbilder, alles prima. Jetzt bin ich hingegangen und habe das einfach nur ergänzt. Julia Klöckner, Kritik, 2,25 Millionen Ergebnisse. Mhm. Erste Seite, Tagesspiegel, Skandale um Julia Klöckner, wenn Minister Werbung für Produkte machen. Taz, Julia Klöckner, Umweltressort, kritisiert Agrarministerin. Tagesschau.de, Gespräch über Tierwohl-Label, harsche Kritik an Klöckner. Media.de, Julia Klöckner hat Social Media nicht verstanden. Spiegel, Ethikrat attackiert Julia Klöckner wegen qualvoller Massentierhaltung. Spiegel, Julia Klöckner, EU-Parlamentarier kritisieren Frau Klöckners Landwirtschaftsstil, jetzt ganz aktuell, weil die ganzen Subventionen nur an die Großen gehen. Also und so weiter und so. Zwischenbilanz für Julia Klöckner schlecht und so weiter und so fort. Julia Klöckner kocht mit Johann Lafer, okay.
Oh, sie tritt nicht nur in gleich mehrere Fettnäpfchen, sondern erntet Spottenkritik für die Folge. Also warum? Wir hören ja sowohl Veganer als auch Vegetarier, also viele Nicht-Veganer zu. Aber lustigerweise, wir sind uns nicht bei allem einig, aber bei einer Person sind wir uns einig. Das ist die Position des Landwirtschafts, das heißt jetzt, glaube ich, mittlerweile ein bisschen anders. Aber wir hatten vor Julia Klöckner Christian Schmidt, vor Ilse Aigner. Und bei jedem haben wir immer gesagt, schlechter kann es gar nicht mehr werden. Der Graslutscher, das ist ein Blogger aus Wiesbaden, der hat sogar irgendwann mal scherzhalber gesagt, wie ich dachte, Jan, wer jetzt nach Christian Schmidt, wer könnte es machen? Da hat er just for fun gesagt, Christian Lindner, und der ganze Saal hat gelacht. Wie dann Julia Klöckner kam, hat er mir, oder haben wir uns geschrieben und haben gesagt, da wäre es vielleicht besser Christian Lindner geworden. Also, ich meine, du bist der Experte ja für Kommunikation und Vertrauen. Und bist im Moment auch viel unterwegs mit dem Thema Politik. Warum schafft es so jemand nicht unser Vertrauen? Also normalerweise, ich meine, ich ernähre mich ohne Tier, Landwirtschaft. Normalerweise müsste ich das sagen, hey, geil, super, Landwirtschaftsministerium fördert Bio, alles super. Aber keiner aus der Szene, ich benutze das Wort so ungern, keiner mag weder Sie noch Ihre Vorgänger. Also ich weiß, das ist jetzt eine fiese Frage, aber also warum ist das so? Und zwar, also nicht im Emotionalen, ich meine, ich weiß es, warum es so ist, ja. Es werden immer noch Küken geschreddert, werden immer noch Ferkel kastriert, Tierwohl-Label, alles ein Witz. Also ich weiß, warum ich sie nicht mag, aber ich habe sie auch schon persönlich getroffen in meinem richtigen Job, in meinem richtigen Leben. Und da fand ich sie aber auch nicht sympathisch. Also warum... A, ist das so? Und vielleicht hört die Frau Klöckner ja irgendwann zufällig den Podcast. Wie kann sie es besser machen? Wie kann sie Vertrauen gewinnen?
Also zuerst muss ich sagen, oder möchte ich sagen, dass ich habe sie kennengelernt auf einer privaten, auf einer halbprivaten Feier. Ich fand, sie kam sehr, sehr gut rüber. Mir war sie sehr sympathisch. Aber zu deiner Frage, Erik. Vertrauen, ich habe eine Definition entwickelt, und die möchte ich vielleicht an den Anfang stellen. Und zwar, Vertrauen ist die Zuversicht, dass ein anderer berechenbar im gemeinsamen Interesse handelt. Und ich glaube, dass das Thema gemeinsames Interesse macht uns aus und ist vertrauensbildend. Nicht alle werden jetzt sagen, Moby Dick und Captain Ahab ist ihnen noch ein Begriff, den Jüngeren vielleicht nicht mehr, den Älteren natürlich mehr. Aber der Captain Ahab hat in seinem eigenen Interesse gegen den weißen Wal gekämpft und gegen die Interessen letztendlich seiner Mannschaft, die nämlich Lebertran-Wale töten wollten, Lebertran produzieren wollten und damit ihr Einkommen sichern wollten. Und ich glaube, dass gerade das Landwirtschaftsministerium ein Ministerium ist, wo ungeheuer viele verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Da gibt es die Nahrungsmittelindustrie, die kommerzielle Nahrungsmittelindustrie. Da gibt es die Tierbefürworter, die Tierwohlbefürworter, die andere, die sagen, das ist ein reines Produkt. Das heißt, das Spannungsfeld der unterschiedlichen Interessen ist in diesem Feld sehr, sehr groß. Und ich glaube, deshalb ist das eines der schwierigsten Ministerposten, die man in einer Bundesregierung, wahrscheinlich auch in einer Landesregierung zu vergeben hat.
Also da bin ich sogar auch bei dir. Also ich wollte den Job auch nicht machen, ja, gebe ich offen zu. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass, also die Frau ist jetzt nicht per se böse, ne, dass das da vorhin missverstanden wurde, ja. Aber wenn ich jetzt mal schaue, die EU-Subventionen, davon hat ja Deutschland einen ganz großen Topf. Jetzt wurden die neu verteilt und irgendwie 80% gehen wieder nur zu den Großen. Klar, die sind zufrieden, ja, aber die ganzen kleinen, vor allem Biobauern, die fühlen sich natürlich so im Stich gelassen. Ich verstehe auch immer wieder das Argument, so mit Fleisch und Arbeitsplätze, sicherlich auch ein strittiges Thema mit den ganzen Briefkastenfirmen und. Und natürlich dann die ganz große Lobby in Deutschland ist ja gar nicht die Pharma, sondern das ist der Bauernverband, die ist hinten dran. Die Interessen, klar, die müssen alle in einen Topf. Ich frage mich dann nur immer wieder, ich bin jetzt 7 Jahre vegan und ich weiß, auch wenn viele von euch das gruselt, Fleisch, Milch, Käse, das sind immer noch Produkte, ist so. Ich werde es nicht mehr erleben, dass die nicht mehr existieren, auch wenn das mein Wunsch wäre. Aber es müsste doch normalerweise zum Beispiel, dass so ein Tier möglichst wenig gequält wird, um zur Wurst zu werden, als Beispiel. Mhm. Ich meine, da sind sich ja letztendlich alle ein Stück weit einig. Also keiner will das, egal ob er Fleisch isst oder nicht. Jetzt müsste es doch eigentlich in der Logik so sein, dass sowas umgesetzt wird. Aber selbst wenn der nächste Landwirtschaftsminister oder Ministerin kommt, den ich noch gar nicht kenne, habe ich jetzt schon kein Vertrauen, dass das 2021, 2022, 2023 irgendwann passieren wird.
Dass du da kein Vertrauen hast oder auch jetzt in die aktuelle Politik, gerade in dem Bereich Landwirtschaft, kommt vielleicht einfach daher, weil du keine positiven Erfahrungen mit derjenigen Person machst. Denn Vertrauen ist natürlich basiert auf Erfahrungen. Und diejenigen, die in der kommerziellen Nahrungsmittelproduktion sind, die auch ihre Sachen gegebenenfalls auch immer bekommen haben, sagen, wir haben da positive Erfahrungen gemacht. Aber ich glaube, wenn man genau auch durchs Internet durchguckt, werden von da sicher genauso viele Kritikpunkte in Richtung des Ministeriums kommen. Also kurzum, das Vertrauen entsteht A, durch natürlich die Erfahrung mit einer Person und wie das gemeinsame Interesse gelebt wird. Und wie schon gesagt, ich will dieses Thema gemeinsame Interesse nicht überstrapazieren, aber es sind so viele unterschiedliche Sichtweisen, dass ich glaube, man gar nicht alle gleichzeitig bedienen kann. Und ich bin mir sicher, egal welchen Politiker man fragt, ein Julia Klöckner oder letztendlich den, der da kommt oder wie auch immer. Das Entscheidende ist, sie alle werden sagen, natürlich bin ich für das Tierwohl und ich bin mir auch sicher, dass sie das 100% ernst meint. Auf der anderen Seite, was kann ein Politiker, selbst ein Minister, eigentlich tun? Denn wenn es EU-Hilfen gibt oder EU-Töpfe, dann sind die häufig natürlich auch gerichtet. Und dann kann man nicht in einen Topf, der für die Großindustrie ist, dann plötzlich, ich will mal sagen, einen Biobauern daran partizipieren lassen. Das heißt, es sind teilweise Strukturen. Und das ist das Entscheidende.
Und da muss ich jetzt einhaken.
Ja, gerne.
Das ist genau der Punkt. Deutschland hat ja die EU-Ratspräsidentschaft. Und die Frau Klöckner hätte tatsächlich die Chance gehabt, daran was zu ändern, wenn sie gewollt hätte. Also das wäre schwierig gewesen, weil sie muss ja schon noch die anderen überzeugen. Aber sie hätte zumindest die Möglichkeit gehabt. Wobei, das werfe ich ihr auch gar nicht jetzt vor, dass das jetzt wieder so ausgegangen ist. Irgendwie ist es halt jetzt so. Aber wenn du jetzt mal schaust, so jetzt die Milchbauern, gutes Beispiel. Die Milchbauern sind unglücklich, die Kühe sind unglücklich. Der Verbraucher ist irgendwie auch nicht so richtig glücklich, weil die einen sagen, die Milch ist zu teuer, was ich Quatsch finde. Die anderen sagen, die Milch ist viel zu billig. Das kommt gar nicht beim Erzeuger an. Die EU ist irgendwie nicht glücklich, weil sie sagen, oh, es wird immer schwieriger, die Milchpreise zu steuern. Das ist ja schon jetzt, wenn man das mal, jetzt mal ganz von der veganen Sicht weg, ja. Es ist ja an sich bizarr. Und ich meine, da kann jetzt nicht nur die Frau Klöckner was für, sondern letztendlich auch die ganze EU, aber letztendlich ein Stück weit die Politik, die das ja reguliert. Mit diesem ganzen System Milch ist irgendwie keiner so richtig glücklich. Aber ändern tut auch keiner was dran.
Also wir können wirklich davon Personen weggehen, weil ich glaube, es hängt nicht unbedingt, es hängt da nicht an Personen, sondern wer macht denn eigentlich Markt? Fangen wir mal so an. Ich komme ja nicht nur aus dem Bereich jetzt Speaking und Expertentum, wie man es immer so schön sagt, wobei ich dieses Wort Experte eigentlich auch gar nicht so schön finde. Wenn man im Vertrieb, im Marketing sich das anschaut, dann ist doch das Wesentliche, wer ist eigentlich mein Kunde und wer entscheidet am Ende des Tages? Entschieden wird, ob ich mein Fleisch beim Bauern um die Ecke oder bei einem Hofladen kaufe oder ob ich sage, ich kaufe günstige Äpfel aus Australien und weiß, die haben schon einen ziemlich langen Weg hinter sich. Ich glaube, der Markt regelt da eine ganze Menge. Und wenn ich natürlich sage, ich suche Hackfleisch für 1 Euro ein Kilo so ungefähr, ja. Oder 100 Gramm, egal welchen Preis, muss jetzt gar nicht richtig sein. Und ich suche immer nur dies günstige Fleisch, weil ich jeden Tag Fleisch auf dem Teller haben möchte. Das ist die Frage. Wenn der Markt günstiges Fleisch will, dann bekommt er dies von irgendjemand geliefert. Und dann kann man Regeln aufstellen und Tierwohl-Label und was auch immer. Ich glaube, es muss eine Umdenke stattfinden, dass man, wie das bei jeder Leistung so ist, ich wertschätze eine Leistung. Wenn ich ins Theater gehe und sage, ich will aber das für 5 Euro haben, dass die Balletttänzer und die, ja, die Sopranisten und alle spielen, dann werde ich da keine gute Leistung bekommen. Also wenn ich eine Leistung wertschätze und bereit bin, dafür zu zahlen, kriege ich gute Qualität. Und so ist auch bei Nahrungsmitteln, wenn ich bereit bin, entsprechend Geld dafür zu bezahlen, dann bekomme ich auch eine Qualität. Und wir kaufen uns, früher war es so, dass wir im Dorf bei uns hatten wir eine sogenannte Pfarrei. Und da standen Apfelbäume. Und im Herbst wurden diese Apfelbäume ja zum Spaß von uns Kindern versteigert. Also ein kleiner Baum mit sauren Äpfeln gab dann 1 D-Mark und ein großer Bosskopf, der dann aber auch 10 Meter hoch war, der wurde dann für 20, 30 Euro versteigert. Und die Leute haben diese Bäume ja geerntet oder die Äpfel geerntet und haben die entweder zu einem Saftproduzenten und Apfelweinproduzenten gebracht. Und da hat man dann ja das Geld bekommen oder halt eben den Saft. Damit hat man eigentlich auch das, was da wächst, gewertschätzt. Heute geht man an diesen Streuobstwiesen vorbei, solange sie nicht kommerziell sind. Die Bäume, die Äpfel fallen runter, die Pflaumen fallen runter und wir gehen 10 Meter weiter zu einem Großhandel oder zum Supermarkt und kaufen dann Pflaumen aus, woher auch immer die kommen. Vielleicht sollten wir uns einfach wieder auf das Regionale etwas mehr fokussieren, auch gucken, was wächst bei uns in der Gegend. Und dann haben wir diese Probleme nicht, denn die am Boden liegen, da weiß ich, das sind die ganzen vielleicht Faulen und wo ein Wurm drin ist, gerade bei den Pflaumen, und die am Baum hängen, die hole ich runter, mache einen tollen Hefekuchen davon und dann weiß ich, es ist ein gutes Produkt. Ich muss also gar nicht so weit weg. Und ich glaube, man sagt ja häufig, der Markt regelt. Und dann kommen die anderen und sagen, nein, der Markt regelt nicht alles. Ich glaube, am Ende des Tages schon. Nur wenn ich nicht bereit bin, auch ein Produkt zu wertschätzen, dann habe ich einfach ein Problem. Und ich sehe immer gerne den Markt, den Bauernmarkt auf der Konstabler Wache in Frankfurt, wo die Leute gerne einkaufen. Da ist auch eine wunderbare Atmosphäre immer. Da gibt es die Gutwurst. Also
Mainz genauso, ja.
Ja, und ich bin da mal hingegangen und bin dann zu so einem Fisch da. Haben Sie auch Kabeljau? Da guckte die Dame mich an und sagte, nein, wir haben nur regionalen Fisch. Wir könnten Ihnen aber eine wunderbare Lachsforelle aus eigener Zucht anbieten. Und die habe ich gekauft und sie war wunderbar. Und das ist genau der Punkt. Die kostet natürlich ein bisschen was. Aber der Kabeljau, der kostet auch was. Aber es ist die Wertschätzung für das Produkt. Es ist die Wertschätzung für das Tier. Ja, und wenn ich kein Stresshormon im Fleisch haben will, dann weiß ich, dann muss das Tier so getötet worden sein, dass es eben kein Stresshormon ausgeschüttet hat. Und dass das natürlich eine andere Methode dann sein wird, die gegebenenfalls höhere Kosten verursacht, dessen muss ich mir auch bewusst sein. Und ich habe als Verbraucher die Möglichkeit und auch die Wahl zu entscheiden, was ich kaufe.
Ich muss nur an dieser Stelle einhaken. Ich weiß schon, dass jetzt ein paar von euch im Quadrat springen. Ich will nur noch mal sagen, wir machen hier, also auch wenn ihr bei mir im Podcast seid, aber ihr wisst ja, ich bin sehr breit aufgestellt. Wir machen hier einen Expertentalk extra für euch. Der Wolfram, den ich sehr schätze, analysiert neutral. Also wenn er jetzt sagt, ich sage dir auch warum. Also es gibt jetzt welche, die sagen, ja, aber das Tier, was sich wohlgefühlt hat, wird ja auch nicht tot gestreichelt, sondern wird trotzdem getötet. Ja, dem ist so. keine Frage. Aber wer mir zuhört und meine Folgen kennt, weiß aber auch, ich bin halt ein bisschen liberaler wie manch andere Kampfveganer, nenne ich die immer. Man muss realistisch bleiben. Das, was ich eben gesagt habe, es wird von heute auf morgen keine Welt ohne, es wird auch von heute auf morgen keine Welt ohne Krieg geben. Das würden wir uns auch alle wünschen, ja. Es wird auch von heute auf morgen keine Welt ohne Lager auf Lesbos geben, wo 20, 25.000 Menschen ohne Obdach, ohne Habe sind. Es wird auch, wie gesagt, von heute auf morgen keine Welt geben ohne Menschenleid, ohne Tierleid, ohne Umweltleid. Und darüber sprechen wir heute. Und das, was du eben gesagt hast, ich weiß, auch wenn es viele nicht hören wollen, ich unterschreibe das hundertprozentig, weil das ist der Weg. Der Weg ist das Ziel. Also wir standen vorhin bei mir in der Küche, haben Kaffee getrunken, du sagst so, auch hier Nüsse, ja, die ich aufgesammelt habe, wie ich mit dem Hund gegangen bin. Und da bin ich 100% bei dir. Ja. Ich gehe hier mit dem Hund durch die Walachei, oh, der gerade wach wird. Und da ist ein ganz toller Nussbaum, schon seit Jahren, so richtig schöner alter Nussbaum. Keiner sammelt die Nüsse ein. Könnte ich ausrasten. Dann gehe ich hier oben in Discounter, kaufe mir Walnüsse, bezahle dafür irgendwie exorbitant 3 Euro, in mal Bio-Qualität für 200 Gramm irgendwie 3 Euro. Und wenn ich über die Straße gehe, liegen sie da. Ja? Also da bin ich voll bei dir. Das Thema Wertschätzung und bei einer Sache, wo ich auch bei dir bin, wo ich jetzt auch weiß, dass selbst Veganer da wieder schimpfen. Viele sagen immer, ja, ja, von wegen, es heißt immer so, der Käufer hat die Macht. Wir haben die Macht, das habe ich schon in so vielen Folgen gesagt. Es wird immer wieder gesagt, letztendlich der Konsument hat gar nicht die Macht. Jetzt haben wir hier einen neutralen Experten, der genau das bestätigt, was ich immer sage. Wir haben die Macht. Die Frage ist, ob wir es wollen, wie du eben gesagt hast. Also ich habe vor 7 Jahren gesagt, okay, ich habe es extrem gemacht von mir. Ich habe vor 7 Jahren gesagt, ab morgen kaufe ich gar kein Fleisch mehr. Ja? Aber es gibt hier im Nachbar, also in Ingelheim, gibt es einen ganz tollen Bioladen. Die haben nur Bioqualität und die haben so ein ganz kleines Fleischsortiment. Die haben so ganz wenig, damit möglichst nichts wegfliegt, also nichts weggeworfen wird. Wenn du was Größeres willst, musst du es bestellen. Und da siehst du auf einmal, da kostet eben ein Kilo Hack mit 1,99, hast du gut gelegen, das ist die traurige Wahrheit. Das kostet da auf einmal irgendwie 8, 9 Euro. Oh, ist das teuer, heißt gleich wieder und so weiter. Das sind die Preise, die wir im Moment bezahlen müssen, wenn wir Tierwohl wollen. Ansonsten kann ich ja sagen, nee, ich will es nicht. Das ist die eine Variante. Mhm. Oder ich kann sagen, dann gehe ich doch lieber zum Discounter und kaufe es billig. Fakt ist, und da hast du jetzt als Experte exakt ins Schwarze getroffen. Fakt ist, 98%, also das weiß ich auch ganz genau, weil ich jedes Jahr von der GfK die Zahlen bekomme. Fakt ist, seit 7 Jahren, und jetzt bestätige ich dich als Experte, sind die Prozente im konventionellen Einzelhandel, also nicht im Großhandel, also bei Wurst und Fleisch, 2% plus minus, also zwischen 1,8 und 2,3% sind Bio. 98% sind konventionell und das schon seit Jahren stetig. Das heißt, wir alle, die einkaufen, und da sind ja alle mit dabei, kaufen 98% der Masse, kauft eben Massentierhaltung. Bei Obst und Gemüse gilt selbiges. Jetzt die Grünen oder die aktuelle Regierung wollten ja den Bioanteil bei Obst und Gemüse auf 20% bringen. Ich glaube, wir kratzen gerade so an der 10%-Marke jetzt so demnächst. Also wir sind so, glaube ich, bei 8-9%. Also das ist ja die traurige Wahrheit. Also bei Obst und Gemüse sind wir auch nicht viel weiter. Ja? Von der Wegwerfquote im konventionellen Einzelhandel abends Fleischtheke. 30-35%. Bei Obst und Gemüse 50%. Containern verboten. Bei Fleisch und so weiter, Abgabe an die Tafel verboten, Lebensmittelrechten mit Sicherheit auch so. Also du hast voll ins Schwarz getroffen mit deiner Expertenmeinung. Das ist die Realität und der müssen wir uns auch, ich als Veganer, als Mensch, der hier auf der Erde lebt, ich muss mich diesem Ding stellen. Ja? Ich kaufe jetzt kein Fleisch mehr, das ist schön, aber kaufe ich auch Bio, kaufe ich fair, kaufe ich regional. Ich habe vorhin begeistert von dem Biobauer hier bei mir um die Ecke erzählt. Das ist entscheidend. Und jetzt hat euch das, was ich immer predige, weil das predige ich wirklich, ein absolut unabhängiger, neutraler Experte in der absoluten Fachmeinung eben genau so bestätigt. Jetzt werde ich ein bisschen fies, ja?
Du, Erik, darf ich noch einen Aspekt dazu? Ja,
selbstverständlich.
Und zwar, es ist übrigens in allen Bereichen des Lebens haben wir Handlungsoptionen. Wir denken ja häufig, dass wir so handeln müssen, wie wir handeln. Und wir haben ja vorhin gesagt, mein Thema ist Kommunikation und vor allem auch das Thema Vertrauen. Wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, dann gibt es so zwei erste Aussagen. Die anderen sollen mir doch erstmal vertrauen. Das wäre jetzt umgemünzt auf unser Thema. Die anderen sollen doch erstmal dafür sorgen, dass das alles besser läuft. Mhm. Die Politik soll dafür sorgen, dass Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Beim Vertrauen sage ich immer, nee, das Vertrauen fängt bei Ihnen an. Nicht Ihre Mitarbeiter müssen Ihnen vertrauen, sondern Sie müssen anfangen oder Sie sollten anfangen oder den Weg gehen, Ihren Mitarbeitern zu vertrauen. Dann kommt dieses Vertrauen zurück. Und deshalb, wir haben Handlungsoptionen, ob ich meinen Leuten misstraue oder vertraue. Ob ich meinem Umfeld prinzipiell erstmal vertraue, bis ich andere Informationen bekommen, dass das vielleicht nicht der gesunde Weg und der gute Weg ist. Aber Vertrauen geht erstmal von mir aus. Und deshalb Vertrauensvorschuss geben, positiv denken und erst bei wirklich negativen Erfahrungen sagen, okay, hier muss ich meine Meinung ändern, aber bitte nicht wiederum die Politik oder die böse Pharmaindustrie oder die bösen Veganer, sondern hier ist jemand, der mir vielleicht eine zu extreme Haltung vertritt. Das möchte ich eigentlich nicht mitgehen. Aber lassen wir doch mal etwas weniger diese Verallgemeinerung, sondern gehen auf die Individualität ein, auf die Individualität der Menschen. Und gegebenenfalls auch, wenn wir einen Politiker nicht mögen oder einen besonders gut finden, es gibt nicht die Politik, genauso wie es nicht den Gutmenschen gibt. Bleiben Sie in der Realität und handeln Sie vertrauensorientiert, positiv und fangen Sie bei sich selber an, denn Vertrauen, der wichtige Erstschritt ist, ich vertraue mir selbst. Und wenn ich sage, ich will mich gesünder ernähren, ich will was fürs Tierwohl tun, ich vertraue mir selbst, dann gehe ich raus und handle auch so. Und wenn ich sage, ich vertraue meinen Mitarbeitern und möchte heute positiv mit denen umgehen und schon auf dem Parkplatz zur Firma den ersten zusammen scheiße, weil er vielleicht auf dem falschen Parkplatz geparkt hat, ja, dann ist das mit meinen eigenen Zielen nicht so weit. Vertrauen fängt bei einem selber an, auf der Individualebene, im eigenen Handeln. Und wir entscheiden mit unserem Geld, was wir im Einzelhandel, im Großhandel ausgeben, mit dem, was ins Regal kommt. Und eine große Fleischerzeugerfirma, Fleischverarbeitungsfirma würde nicht zunehmend auch vegane Produkte, die zwar aussehen wie Wurst, in die Regale legen, wenn es nicht dafür einen Bedarf geben würde.
Also ich bin ja schon jemand, der viele Gedankenbögen gleichzeitig aufbauen kann, aber jetzt bei dir habe selbst ich Schwierigkeiten mitzukommen. Du hast eben, das war wunderschön und richtig, du hast eben drei elementare Dinge genannt. Also das Thema mit dem Vertrauen ist was, was ich auch immer sage. Soziale Medien, es schreibt jemand, hey, ich bin jetzt ein halbes Jahr Vegetarier. Schreibe ich drunter, super, weiter so. Wenn ich ein Gefühl habe, der Mensch hält das aus, schreibe ich vielleicht noch hinterher, also ich schreibe super, weiter so, mach das. Und wenn du irgendwann so weit bist, von mir aus, schau dir mal das Thema zum Thema Milch an oder so. Ja? Und dann gibt es aber leider auch immer recht viele, die sagen, Vegetarier, das reicht nicht und Eier essen und Milch und die Kühe und die Kälber und so weiter. Wo ich immer so denke, Leute, Vertrauensvorschuss, also ist doch erstmal gut, dass derjenige jetzt so weit ist. Oder wenn jemand sagt, ich trinke jetzt keine Milch mehr, nur noch Hafermilch, Fleisch esse ich noch oder Fisch oder so weiter. Hey, super, ist doch ein Anfang. Nicht gleich niedermachen. Ja, einen Vertrauensvorschuss geben. Sehr richtig. Zweites, was du eben gesagt hast, wo ich dir auch recht gebe, Vertrauen in sich selbst ist ganz wichtig. Und zwar, das ist das, also du hast das perfekt angeknüpft, das ist das, wo ich eben sagen wollte, so der geflügelte Spruch, also gerade zu sozialen Medien und so weiter, ist immer, ich kaufe mein Fleisch nur beim Metzger des Vertrauens. Das ist jetzt Zitat. Also ich höre mindestens 1000 bis 2000 Augenrollen, ja. Jetzt bist du, also auch mit Thema Vertrauen, Kommunikation, das sagen, also das hat nichts damit zu tun, dass du das vorhin gesagt hast, das ist völlig unabhängig davon. Wenn jemand sich das selber schönredet, warum er denn jetzt, also wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt und sagt, sag mal, mir tun die Tiere leiden, alles prima, na, er isst doch kein Fleisch. Ja, ich kaufe mein Fleisch nur beim Metzger des Vertrauens. Ja, wo denn? Da kommt nichts, ja. Also es gibt jetzt hier in Mainz die Fleischerinnung, die beliefern fast alle Metzger hier in der Umgebung, sowohl die kleinen wie auch die großen. Was aber gar nicht daran liegt, dass die Metzger das wollen, sondern wegen dieser blöden Schlachtverordnung. Es darf ja eigentlich, also kein Metzger darf ja überhaupt mehr selbst schlachten, ja. Also ich bin so groß geworden, habe ich mir ganz oft erzählt, mein Opa, der hatte immer ein Schwein, eine Sau, die hat der liebevollst großgezogen. Wenn es soweit war, dann ist sie 3 Meter in den Hof gegangen, dann kam tatsächlich, also es gab im Dorf einmal einen Metzger und einen Schlachter. Das waren 2 verschiedene Paar Schuhe. Dann kam der Schlachter, der hat das Bolzenschussgerät angesetzt, puff, Sau umgefallen, tot. Ohne Stress, ohne alles. Dann gab es Schlachtfest, wie hieß es bei uns, da wurde das Tier wirklich komplett verwurstet. Man hat Nachbarn Wurstsuppe gegeben, ja. Natürlich, also ich persönlich würde das natürlich jetzt nicht so machen, ja. Das liegt aber auch daran, dass sich die Zeiten ändern. Trotz allem, ich meine, mein Opa, der lebt schon lange nicht mehr, würde ich den, selbst wenn er das heute noch machen würde, deswegen verteufeln. Weil eigentlich ist das ja, auch wenn man es dazu gerne zugeben will als Veganer, letztendlich wäre das ja genau der Weg, wo wir gerne hinkämen, ja. Also wenn einfach schon mal die Menge runtergefahren würde, ja, dann wäre das ja schon mal prima. Aber, und da sind wir beim Thema so Eigenvertrauen, Kommunikation, jeder muss halt bei sich selber anfangen. Ja? Wenn ich sage, ja, ich kaufe ja das Fleisch beim Metzger und das wird schon gut sein. Ich meine, der Metzger kann nichts dafür. Das Fleisch beim Metzger kommt halt eben auch aus 98% Massentier. Also wenn wir 2% Bio haben und 98% Massentierhaltung, die Zahl sagt es ja schon, wo soll das Fleisch sonst herkommen? Ja, also solange sich an der Zahl nichts ändert, ändert sich da nichts dran. Ja? Das dritte, Produkte. Da knüpfen wir jetzt an. Da hast du nämlich eben schon was ganz Spannendes gesagt. Also Rügenwalder können wir ruhig sagen, weil die Leute, die mir zuhören, wissen, auch wenn es noch ein fleischverarbeitende Industrie ist, bin ich großer Fan von, tatsächlich. Weil, und jetzt kommst du so richtig in Fahrt, weil wir sind beim Thema Vertrauen, also beim Thema Kommunikation und Vertrauen. Ich bin seit mehreren Jahren zu Gast auf dem Deutschen Fleischkongress hier Frankfurt Airport Hotel. Die Leute, die haben mir, ja, warum? Ja, hey, ich bin als vegan, als einziger veganer Journalist bei 500, also ich bin immer die Nummer 500, bei 499 Leuten fleischverarbeitende Industrie. Einmal war der Chef von Vion da, da habe ich auch eine sehr gute Lektion zum Thema Vertrauen selbst erteilt bekommen vom Universum. Ich bin nämlich dahin gegangen mit dem Gedanke, dass ich den Mensch auf keinen Fall leiden kann. Dann habe ich mich 3 Minuten mit ihm unterhalten und denke, Mensch, der Typ ist ja echt patent. Ja? So, und dann in den Jahren darauf habe ich gelernt. Und lustigerweise war der Chef von Rügenwalder da und im ersten Jahr, nur mit den vegetarischen Sachen, war der quasi am Ende von dem Jahr, war der da, macht seine Präsentation und sagt, also wir haben im ersten Jahr von 0 auf 100 nur mit den vegetarischen Produkten 20% vom Umsatz gemacht. 500 Leute, alles Fachleute, es ging ein Raunen durchs Publikum. Und er war sehr offen und dann wurde er gefragt, also quasi, ob sie 100% Fleisch und 20% on top gemacht haben. Da sagt er, nee, wir sind beim gleichen Umsatz, wir haben 20% weniger Fleisch und dafür 20% mehr vegetarisch. Ganz aktuell kam ja die Meldung, dass Rügenwalder zum ersten Mal mehr Umsatz mit vegan, vegetarisch gemacht hat als mit Fleisch. Und im zweiten Jahr hat der Chef von Rügenwalder gesagt, das hat er auch schon in vielen Talkshows in der Öffentlichkeit gesagt, aber das hat er auch persönlich gesagt, wenn wir es schaffen, unsere Mitarbeiter zu behalten, unsere Produktionsstätten zu behalten, alles zu behalten, ohne ein Tier zu töten, bin ich sofort dabei. Und jetzt sind wir eben bei dem Punkt, wo ich sage, A, ich vertraue ihm, das meint er ernst, unter anderem, weil die ein eigenes Werk gebaut haben für vegane Produkte, um das noch professioneller zu machen, weil die Produkte immer weiterentwickelt werden und weil ich persönlich, das wirst du uns jetzt gleich richtig erklären, denke, was ist das für eine geile Kommunikation? Ja, einer, ich meine, Rügenwalder ist ja gegen die anderen ein recht kleines Licht, ja, gegen die wirklich großen Fleischkonzerne. Aber der stellt sich dahin, verdient sein Geld mit Fleisch und sagt, also an mir soll es nicht liegen, wenn ihr alle unsere veganen Produkte kauft und wir machen kein Fleisch mehr, dann machen wir auch 100% vegan. Wo ich so denke, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Alter, wie geil ist das? Also was für eine geile Kommunikation, ja? Also ich vertraue ihm, dass sie das ernst meinen und ganz vielen anderen vertraue ich nicht. Also es ist im Prinzip eine der wenigen Firmen, die quasi beides herstellen, die trotzdem unter ganz vielen Veganern übrigens ein sehr hohes Vertrauen genießen, obwohl sie noch mit Fleisch produzieren und eine geniale Kommunikation machen. Blöde Frage, aber warum ist das so?
Wenn ich die Firma, und du hast es jetzt genannt, deshalb nenne ich sie auch mal Rügenwalder, ich habe mich mit Rügenwalder noch nicht so intensiv auseinandergesetzt, aber wenn ich von außen auf dieses Unternehmen drauf gucke, was machen die? Die machen in ihrer Werbung, ihrer Kommunikation, binden sie die eigenen Mitarbeiter ein. Ob das wirklich die eigenen Mitarbeiter sind, weiß ich nicht, aber es gibt eine ganze Menge Unternehmen, die inzwischen mit ihren eigenen Mitarbeitern werben. Es gibt aus dem Schwäbischen einen Wäschehersteller, der macht das, das sind sogar die Models, halt eben nicht die perfekten Models, sondern die ganz normalen Mitarbeiter, ähnlich wie ja, bei der DARF-Werbung. Kurzum, wir haben...
Ich muss immer an Seidenbacher denken. Das ist ja irgendwie, ich glaube, es stimmt, das ist wirklich der Seidenbacher Chef, der diese schräge Werbung macht im Radio mit Seidenbacher Müsli.
Ja, es kommt einfach, es wirkt nicht aufgesetzt, diese Stimme wirkt nicht aufgesetzt und hat deshalb eine ganz hohe Authentizität, nichts Aufgesetztes. Und immer wenn man mit den eigenen Mitarbeitern die in die Kommunikation einbezieht, dann wirkt das immer authentisch. Dann kommt natürlich dazu, ja, wie entsteht eigentlich das Vertrauen? Das Vertrauen entsteht zum einen, und ich habe in meinem Buch Vertrauen, die Führungsstrategie der Zukunft, und ich komme ja ganz ursprünglich mal aus der Physik, habe ich eine Formel entwickelt. Und da ist zum Beispiel eine Komponente, ein Kraftfeld, wie Vertrauen entsteht, die Kompetenz. Das ist in der Industrie, das ist sicher häufig gegeben. Dann kommt dieses Ich vertraue mir selber. Was aber dazu kommt, ist dann dieses Interesse haben. Interesse ist auch ein Faktor, wie Vertrauen entsteht. Wenn ich als Unternehmen, egal in welcher Branche, und wir reden jetzt hier über diese Nahrungsmittelbranche, wenn ich Interesse an dem habe, was meine Kunden wollen, und ich merke, dass da ja, ein Interesse an veganen Produkten ist und ich kann dieses Interesse befriedigen, ist das natürlich toll. Wenn ich aber mich sogar hinstelle und sage, ich versuche mich an die Spitze eines Trends zu setzen und sagen, ja, vegane Wurst ist gut und biete das mehr und mehr an und nicht nur in irgendwelchen Formen, die Kinder ansprechen, sondern auch andere, dann erhalte ich Vertrauen, weil ich tue, was ich sage. Und der ja, eben zitierte Geschäftsführer, wenn der sagt, es wäre mir recht, wenn ich nur mein Geld mit veganen Produkten machen würde und man merkt, er geht diesen Weg, dann entsteht letztendlich Vertrauen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt.
Jetzt bist du ja wirklich auch als Trainer und Coach an solchen Leuten aus allen Branchen auch wirklich nah dran. Jetzt müsste doch so der normale Mensch in mir müsste sich doch jetzt doch denken, also warum ist die Firma damit immer noch alleine? Eigentlich müssten doch die anderen sagen, hey, also ich meine, wenn es Geld zu verdienen gibt, sind doch eigentlich immer alle da. Aber du sagtest ja richtig, also bei Rügenwalder muss das Ganze ja tatsächlich von zumindest der Führungsetage offensichtlich gelebt werden, weil die es umgesetzt bekommen. Wiesenhof, die haben es auch schon probiert, die sind kläglich gescheitert, weil bei denen schon mal das Problem ist, dass die von ihrem schlechten Image, was die ja auch bei Nicht-Veganern haben, schon von ihrem Image gar nicht wegkommen. Das heißt, Der Konsument merkt ja schon mit einem Gefühl, was du uns jetzt gleich erklärst, ob das jemand wirklich ernst meint. Aber ohne jetzt den Chef von der Firma überhaupt mal gesehen zu haben. Also
ja. Ich glaube, ich weiß, wo du hin willst. Ja. Machen wir doch mal ein Beispiel aus einer komplett anderen Branche.
Ja.
Wir setzen uns in einen Flieger. Wir kennen nicht persönlich den Chef von der Lufthansa.
Ja.
Kennen vielleicht den Namen. Wir kennen auch nicht den Piloten oder die Pilotin, die vorne drin sitzen. Und wir vertrauen denen, dass sie uns sicher von Frankfurt an unseren Urlaubsort in den verdienten Urlaub bringen. Und das ist genau das, die Kommunikation, die Erfahrung, alles das, was wir an Erfahrung mit der Lufthansa gemacht haben, und da nenne ich jetzt ganz bewusst diesen Namen, führt dazu, dass wir zu diesem Unternehmen ein hohes Vertrauen entwickeln und entwickelt haben, oder ich von mir persönlich ausgehen kann nur, ja, ich vertraue diesem Unternehmen. Und es ist ein langer Weg dorthin, da kommt dazu, was sagt, was kommuniziert ein Unternehmen, was tun sie nachher wirklich und. Das ist der Aspekt. Ein zweiter Aspekt, den du, glaube ich, ansprechen wolltest oder den ich vielleicht so verstanden habe, weil ich darauf eine Antwort habe, bin ich mal ehrlich, ist das Thema High-Trust-Unternehmen. Und das wirkt nach innen wie nach außen. Es gibt Studien aus Amerika, die beweisen ganz klar, Unternehmen, die auf Vertrauen setzen, intern wie in der Außenkommunikation, sind wesentlich erfolgreicher, haben also eine höhere Wertschöpfung, und zwar in dieser einen Studie, die ich jetzt so im Kopf habe, sind etwa 15%, haben insgesamt eine höhere Verweildauer ihrer Mitarbeiter im Unternehmen, haben stärker motivierte Mitarbeiter, die Kommunikation läuft wesentlich besser, die Prozesse laufen besser, weil sich niemand misstraut, also kann ich auch meine Informationen, mein Wissen offen teilen. Und in diesen Unternehmen wird sogar noch mehr Gehalt gezahlt, weil es eine höhere Wertschöpfung gibt. Mhm. Das heißt, wenn ich auf das Thema Vertrauen im Unternehmen setze, im Unternehmen nach innen und in der Kommunikation nach draußen, ist das für jedes Unternehmen auch wirtschaftlich von Vorteil.
Branchenübergreifend gesehen, das kommt beim Kunde tatsächlich an.
Das kommt beim Unternehmen oder beim Kunden wirklich an, weil der natürlich diese positive Erfahrung entweder im Kontakt mit dem Produkt oder mit der Firma macht.
Das hieß ja jetzt bin ich natürlich wieder ganz dreist im Umkehrschluss, wenn ich bei einem Produkt, aber wenn ich jetzt versuche, wertfrei zu sein, was natürlich schwer ist für einen Mensch, letztendlich sind wir immer subjektiv, aber wenn ich einem Produkt kein Vertrauen schenken will, und das Ganze versuche wertfrei zu machen, könnte theoretisch was dran sein, wenn das Vertrauen im Unternehmen quasi, ist das so ein bisschen wie beim Polaritätsgesetz, beim Spiegelgesetz? Ich meine, irgendwo ein Stück weit muss ja was dran sein, warum es mehrere, jetzt komme ich wieder zu meinem Thema, es gibt mehrere fleischverarbeitende Betriebe und einer davon genießt bei einer breiten Masse großes Vertrauen und der Rest nicht. Es heißt nicht automatisch, dass die anderen schlecht sind, aber der eine macht ja was besser. Lufthansa ist also ein gutes Beispiel. Ich fliege nicht sehr oft, also einfach, weil ich es nicht muss. Aber wenn ich fliege, buche ich Lufthansa. Ich bin ja flexibel. Ich suche mir natürlich einen Slot, der wenig belastet ist, der dann günstiger ist. Aber ich würde nie auf die Idee kommen, nur weil es billiger ist, mich in irgendeinen billiger Flieger. Ich gucke halt bei Lufthansa. Ich kann ja wenn ich flexibel im Termin bin, ich kann für 800 Euro nach USA fliegen, kann man auch für 300 Euro nach USA hin zurückfliegen. Dann buche ich mir halt den Slot, der günstiger ist, fliege aber trotzdem Lufthansa. Ja? Und die sind sogar noch froh drum, wenn sie diese Nischenplätze halbwegs gebucht haben. Ja? Da denke ich drüber nach. Bei Autos, klar, ich meine, ich fahre keinen, aber Mercedes oder du hast einen Tesla, der schick ist. Wenn ich mir jetzt irgendwann wieder ein Auto kaufe, ich denke tatsächlich auch in die Richtung E-Auto nach, hohes Vertrauen. Ich meine, wenn ich jetzt Elon Musk sehe, ich habe den noch nie persönlich getroffen. Ich weiß nicht, ob das ein guter oder ein schlechter Mensch ist, völlig wertfrei. Aber ich finde den Typ extrem cool. Woran liegt das? Also warum bewerten wir so und so. Also mein Porsche ist ja auch sowas. Letztendlich jeden fasziniert das Auto. Dann gibt es die einen, die sagen, hey, finde ich super, kann ich mir das leisten, finde ich super. Dann gibt es die, die sagen, kann ich mir leisten, finde ich scheiße. Es gibt die, die können sich nicht leisten und sagen, der Angeber. Also wo ist die Balance zwischen Menschsein, also emotional sein, und dann aber trotzdem wieder werblich zu denken? Also ich meine, diese ganze Werbung, Industrie, die muss uns ja irgendwo einfangen. Also wo ist so die Schnittmenge zwischen Kommunikation, Emotion? Optimal ist es ja eigentlich, ich vertraue einem Unternehmen, ich bin emotional gebunden an das Unternehmen und ich finde das Unternehmen, auch so wie es sich kommuniziert, super. Das ist doch eigentlich der Wunsch jedes Unternehmens letztendlich.
Danach streben alle Unternehmen.
Ja, High Trust. Zufrieden, dann sind die Mitarbeiter noch zufrieden, weil sie gut bezahlt werden. Das heißt, die machen auch wieder gute Werbung. Aber offensichtlich, wenn es denn so einfach wäre, würde es ja jedem gelingen. Mhm. So, und jetzt die Frage ist ja, in so einer ganzen Unternehmensstruktur, ganz oben vom Chef bis zum Pförtner, ich will überhaupt keinen abwerten, ich will nur den Weg sagen. Wenn jetzt der oberste Entscheider kein Vertrauen in sich selbst hat, hat das Unternehmen dann eine Chance, ein High-Trust-Unternehmen zu werden?
Dann ist es schwer. Dann ist es schwerer. Ich mag übrigens den Satz oder den Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf, überhaupt nicht. Weil ich finde, es zeigt so etwas, die da oben. Und ja, wenn man mit Menschen, die in einer Führungsposition arbeiten und nicht nur in der Mittel-, sondern wirklich in einer Top-Führungsposition arbeiten, diese Menschen haben ein sehr hohes Vertrauen und der allergrößte Anteil nimmt diese Verantwortung auch sehr, sehr ernst. Mhm. Und wir kriegen manchmal leider nur die wiedergespiegelt, die dieses Vertrauen vielleicht nicht so gerechtfertigt haben. Also kurzum, es geht natürlich immer von oben aus, weil dort eine Vorbildfunktion entsteht. Also Nummer eins, wenn ich nicht mir selber vertraue, und das weiß man aus der Psychologie, und da gibt es einen Autor, der heißt Luhmann, oder ein Wissenschaftler, der heißt Luhmann, wenn ich mir selbst nicht vertraue, dann habe ich nur eine eingeschränkte Fähigkeit, auch anderen zu vertrauen. Deshalb fängt das bei mir mal an. Jede Führungskraft, egal auf welcher Ebene, kann jeder entscheiden, ob er in seinem Umfeld Vertrauen aufbaut. Da muss er nicht darauf warten, ob der Chef oder die Chefin das vorlebt. Wenn es aber vorgelebt wird, dann ist das natürlich sehr, sehr positiv. Und ich hatte mal einen Geschäftsführer in einem meiner Unternehmen, als ich operativ noch gearbeitet habe, der hat seine Mitarbeiter nur dann freundlich gegrüßt, wenn die gerade gute Zahlen hatten, und hat teilweise auch die Reinigungskräfte vergessen, letztendlich zu grüßen. Ich bin der Meinung, zum Beispiel bleiben wir bei den Reinigungskräften. Die sorgen dafür, dass, wenn Gäste kommen, das Unternehmen schön ist, aufgeräumt ist, sauber ist, dass sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen. Und deshalb, wenn ich in einen Meetingraum reinkomme, der sauber ist und alles gut ist, dann ist das nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern weil eine Reinigungskraft einen super Job gemacht hat. Und deshalb verdient diese Reinigungskraft auch von dem höchsten CEO gegrüßt und wertgeschätzt zu werden. Und die wirklich Guten tun das. Mhm. Und es tun auch sehr, sehr viele. Und das ist dann als Vorbild und wird dann im gesamten Unternehmen gelebt. Aber es ist ein langer Weg. Es ist also nicht etwas, was von heute auf morgen kommt. Und das, was ich vorhin sagte, dieses High-Trust-Unternehmen. Ich begleite ja Führungskräfte auf dem Weg zum High-Trust-Boss oder Unternehmen auf dem Weg zum High-Trust-Unternehmen. Und da ist erstmal ein Mindset, dass ich positiv rangehe, dass ich nicht sage, ach, die wollen mich bestimmt alle bescheißen, sondern prinzipiell will jeder hier einen guten Job machen. Und ich habe die Leute ausgewählt und ich vertraue diesen Menschen, weil ich sie für diesen Job, für diese Tätigkeit, egal auf welcher Ebene, eingestellt habe. Momentan sprechen wir sehr, sehr viel über Homeoffice. Jeder wird wissen, mit wie viel Enthusiasmus er ins Homeoffice gegangen ist. Und dann vielleicht der erste Kontrollanruf kam, wo man ganz klar gemerkt hat, der will jetzt wissen, ob ich gerade mit meinem Hund draußen bin oder Wäsche mache, statt am Schreibtisch zu sitzen. Wir wissen aber, dass im Homeoffice durchaus viel effektiver gearbeitet wird und teilweise auch länger gearbeitet wird. Klammer auf, Achtung, Selbstausbeutung, Klammer zu. Ich rate meinen Führungskräften, die ich betreue oder ich spreche mit denen und tausche mich aus und sage, ruft an, aber zeigt Interesse. Mhm. Hört, wie die Leute sich fühlen und fragt nach, was sie gegebenenfalls noch brauchen. Und fragt nicht, seid ihr mit dem Job schon fertig? Denn wenn der Job für Freitag terminiert ist, dann vertraue ich auch am Mittwoch, dass der am Freitag fertig ist. Aber ich muss nicht am Mittwoch anrufen und sagen, bist schon fertig, wie sieht's denn aus, brauchst du noch was? Sondern ich frage nach, wie geht's dir momentan, wie geht's dir mit den Corona-Maßnahmen, wie geht's dir auch teilweise mit der Einsamkeit in deinem Homeoffice? Und wenn wir jetzt wieder rausgehen, hab Interesse einfach an anderen Meinungen. Und wenn ich jemanden treffe, einer, der wirklich komplett viel Fleisch isst und hört, jemand ist vegan, dann ist nicht die Frage der Bewertung, der respektlosen Bewertung, boah, wie kann man denn nur Veganer sein? Sondern es geht darum zu sagen, warum machst du das? Sag's mich, interessiere mich dafür. Und dann sagt der Veganer oder Vegetarier, oder es geht mir gut, weil ich auf das verzichte und das macht meinen Körper besser, macht gesünder, ich habe weniger Schmerzen, ich bin fitter, was auch immer. Darum geht es doch. Es geht doch gar nicht um die Bewertung von Menschen, um Bewertung von Verhaltensweisen, sondern es geht darum zu fragen, warum tust du das? Und wenn jemand sagt, ich esse Fleisch oder ich kaufe Fleisch auch im Supermarkt, dann kann ich das verurteilen. Ich kann auch fragen, warum tust du das? Und vielleicht sagt jemand, weil ich, wie vielleicht in Wiesbaden, nur noch 3-4 aktive Metzgereien habe und deshalb auf abgepacktes Fleisch angewiesen bin. Also lasst uns einfach mehr reflektieren und nachfragen, warum jemand etwas tut. Vielleicht werden wir manchmal sehr überrascht sein und werden sagen, wow, das ist aber eine interessante Motivation. Und das ist eigentlich der Ansatz, der auch im High-Trust-Unternehmen gefahren wird. Ich oktroyiere nichts auf. Ich oktroyiere auch nicht meine persönliche Arbeitsweise, die strukturiert ist, auf, sondern wenn jemand kreativ arbeitet, ja. Aber wir besprechen vorher, was das Ziel ist, was die Aufgabe ist, also ein richtiges Aufgabenbriefing, und dann kann ich jemanden auch eine Woche arbeiten lassen. Wenn ich dem aber so einen Job hinwerfe, dann darf ich mich nicht wundern, warum das Ergebnis nicht passt oder mehrfach rückfragen muss. Also, das Ergebnis wird am Anfang gemacht, und es gibt ein Buch, Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch. Und deshalb, Erfolg wird am Anfang gemacht, im Briefing, im Gespräch und in der Fähigkeit, Vertrauen zu leben für sich selber und Vertrauen zu schenken. Und deshalb ist aus meiner Sicht Vertrauen eine Schlüsselkompetenz, nicht nur in der Führung, sondern eigentlich im ganzen Leben.
Also ich bin gerade total happy, weil ich für mich eben gerade den Gedanken hatte, das Experiment ist geglückt, wobei wir uns beide darauf geeinigt haben, Experiment ist eigentlich blöde. Ich habe es ja einfach nur mal so genannt. Du hast jetzt in absoluten Expertenworten quasi das, was ich immer so flapsig in meinem Podcast sage, besser hätte man es gar nicht zusammenfassen können.
Danke.
Ich habe auch eben gerade so einen extrem coolen Gedanken. Jetzt muss ich, wenn ich das sage, ist eigentlich blöd, ja, also wie werde ich High-Trust-Veganer? Eigentlich wäre hier super geiles Buch, ja, im Co-Autor Dr. Wolfram Schön. Nein, aber klingt jetzt erstmal lächerlich, aber wenn ich habe eben, während du das gesagt hast, selbst reflektiert und drüber nachgedacht und denke, eigentlich total geil, A, also am Anfang wird der Erfolg gemacht, ja, also wenn ich jemanden treffe oder in der Diskussion jemand sagt, er isst Fleisch, ich sage, okay, ich esse kein Fleisch. Das Ziel wäre ja, wir sind irgendwie beide happy. Also der Erfolg wird am Anfang gemacht, der wird gemeinsam gemacht. Und auch da muss ich sagen, da hast du mich eben auch erwischt, Thema so Vertrauen, Vertrauensvorschuss. Und ich bin mit Sicherheit schon sehr liberal, erwische mich aber auch immer wieder gerne, dass ich eigentlich schon zumache, bevor eine Diskussion stattfindet. Also ich finde, es ist sehr erstrebenswert, ein ja, High-Trust-Veganer eigentlich zu werden, weil im Prinzip das tatsächlich so ein bisschen der Weg wäre in die ja, perfekte Welt, die gibt es nicht, aber zumindest so in die richtige Richtung, hat natürlich auch noch ganz nebenbei den Nebeneffekt, dass es uns allen mit Sicherheit nicht schadet, ja, ich sag mal, ein High-Trust-Human zu werden, weil wir leben gemeinsam so auf dem Planeten und es gibt mit Sicherheit Dinge, die können wir kontrollieren, es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren. So gesehen, ja, wäre es ja an sich cool, wenn jeder Also wenn jeder sich selbst schon mal vertrauen könnte oder kann, das ist ja so, wie wenn wir es schaffen würden, da gibt es so verschiedene Studien, ja, also wenn wir es schaffen würden, dass exakt zur selben Zeit alle Menschen auf der ganzen Welt einen positiven Gedanken fassen, was natürlich unmöglich ist, aber dann gibt es ja verschiedene Theorien und Studien, dass wir es so schaffen würden, irgendwie alle möglichen Kriege aus der Welt zu verbannen. Ne? Wenn also alle zur selben Zeit es schaffen würden, das gleiche Mindset aufzubauen. Ich glaube, es gibt auch irgendeine Studie, wenn alle zur selben Zeit springen, dann würden wir irgendwie einen Planeten zerstören. Ich weiß es nicht, aber das ist ja eine Dynamik, die von der Hand zu weisen ist. Sowohl in einem Unternehmen als auch in jeder Persönlichkeit. Oder liege ich jetzt komplett daneben? Also,
es ist natürlich immer, wenn wir ein erstes Samenkorn in den Boden reinbringen, dann wächst erstmal eine Pflanze. Und wenn wir alles richtig machen, ist im nächsten Jahr sind schon ein paar mehr Pflanzen drumherum. Und irgendwann wird daraus vielleicht eine Wiese, ein Wald oder was auch immer oder ein Getreidefeld. Und zwar von sich aus. Ich glaube, wenn man positiv in die Welt hineingeht, hat man eine große Chance, dass viel Positives zurückkommt.
Absolut.
Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob es darum geht, dass wir immer die ganz große Nummer ziehen und sagen, die ganze Welt und das ganze Unternehmen. Und häufig ist auch so, was man ja auch in Diskussionen der Politik sieht, wir würden das gerne machen, aber wir müssen warten auf die nächsthöhere Instanz. Wenn jeder in seinem kleinen Bereich vertraut, nicht aggressiv kommuniziert, wertschätzt und Respekt zeigt, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sind wir nämlich auf einem guten Weg, einfach unser kleines Umfeld zu beeinflussen. Und diese kleinen Umfelder, die stoßen ja von verschiedenen Menschen irgendwo aneinander. Dann kann sich eine Art Domino-Effekt ergeben. Also ja, kurzum, ja, Vertrauen und Lächeln ist ansteckend, Offenheit ist ansteckend, es gibt natürlich auch Misstrauen ist ansteckend. Also die Frage ist immer, will ich auf der dunklen Seite sein, will ich auf der hellen Seite sein? Und egal, ob es im Privaten, im Geschäftlichen, in der privaten Entscheidung ist, wenn wir vertrauen, weiß man inzwischen, Prozesse gehen schneller, Kosten gehen runter. Es wird also alles leichter, wenn wir vertrauen, als wenn wir misstrauen. Misstrauen heißt, seit 9/11 können nicht mehr alle Flughafenbetreiber sicher sein, dass jeder Fluggast etwas Gutes im Schilde führt. Mhm. Was hat das für eine Auswirkung gehabt? Wir fahren morgens nach Frankfurt, wir sind ja hier in Mainz, wir fahren nach Frankfurt, die Schlangen sind länger, weil stärker kontrolliert werden muss. Es sind mehr höhertechnische Geräte angeschafft worden. Das heißt, wir zahlen dieses Misstrauen mit oder diesen zusätzlichen Prozess, der eingebaut worden ist, mit unserer Zeit, der Flughafenbetreiber, mit seinen Investitionen. Dann gehen wir an das Gate, wo Amerika abgefertigt wird. Da warten wir nochmal, da gibt es nochmal eine Kontrolle. Daran sieht man, wie fehlendes...
Also sehr persönlich, also Gürtel ausziehen, Schuhe ausziehen.
Genau,
genau. Also das ist, wenn ich meinen Laptop rausholen muss, das ist noch so eine Sache. Aber wie ich das erste Mal geflogen bin, vor allem nach Amerika, nach 9/11, da war ich, also was heißt schockiert, aber weißt du, so Gürtel ausziehen, Schuhe ausziehen, das ist, ich muss mich jetzt noch nicht nackig machen, aber das ist ja schon so ein bisschen...
Erik, es geht eindeutig in die Privatsphäre hinein, gefühlt. Privatsphäre,
genau.
Und in dem Moment, wo dieses mangelnde Vertrauen, nennen wir es mal nicht Misstrauen, sondern mangelndes Vertrauen da ist, dann gehen Prozesse einfach langsamer. Und das überall so. Ja? Wie auch gesagt, Kollegenaustausch. Teile ich mein Wissen mit einem Kollegen, weil ich ihn nicht als Konkurrenten sehe? Oder sage ich, na, da ist Misstrauen da, wer weiß, ob der das nachher für sich selbst verkauft, also sage ich es ihm nicht. Und schon läuft der Prozess im Unternehmen, der Kreativprozess, langsamer Unternehmen. Also, Vertrauen heißt, Sachen gehen schneller, laufen reibungsloser, die Ergebnisse sind besser und werden von mehr Leuten mitgetragen. Und das ist auf wirklich alles zu übertragen. Und es hört sich jetzt vielleicht etwas naiv an. Vielleicht wird der eine oder andere sagen, boah, da hat Erik heute aber echt einen naiven Menschen eingeladen. Nee, das glaube ich gar nicht. Ich glaube aber daran, dass man in seinem eigenen Umfeld etwas tun kann und dass, wenn wir mehr in diese Richtungen Respekt, Wertschätzung, ich vertraue mir selber, ich tue, was ich sage, ich arbeite an meiner Kompetenz, aber ich überbewerte Kompetenz nicht, sondern habe Interesse an Menschen, gehe gerne mit Menschen um, dass das eine Basis ist für Vertrauen. Und da ist auch egal, ob ich Familienvater bin, ob ich Führungskraft bin, ob ich Mitarbeiter bin, ob ich Politiker bin, egal was. Im Prinzip ist das, glaube ich, eine Lebenseinstellung. Und ja, mit in diesen Studien weiß man, dass Unternehmen, die vertrauensorientiert geführt werden, insgesamt erfolgreicher laufen. Man weiß, dass vertrauensorientierte Projekte, wenn sie so durchgeführt werden, also mit einer ganz hohen offenen Kommunikation und nicht erst wartet, bis die Gerüchte im Unternehmen entstehen, boah, da wollen wir, die wollen irgendwas Neues machen und alle Meetings finden hinter verschlossenen Türen statt. Nein, dass man von Anfang an sehr offen kommuniziert, dann ist die Implementierung am Ende des Projektes wesentlich einfacher und man gewinnt Zeit durch offene Kommunikation und nicht, ich kommuniziere und es wird komplizierter, weil die Leute eventuell Gegenargumente suchen. Nein, wenn ich offen kommuniziere, kann ich ganz früh Gegenargumente, die auch berechtigt sind, mit einbinden. Und die führen dann dazu, dass das Projekt am Ende nicht scheitert, weil ich schon früh Bedenken letztendlich eingebaut habe. Also ich muss auch manchmal den Bedenkenträgern vertrauen, dass ihre Bedenken sinnvoll sind für einen positiven Projektablauf.
Eigentlich hast du jetzt quasi die Formel, wie werde ich High Trust Veganer letztendlich auf einem anderen Weg erklären.
Eigentlich, ja, ja, weil es geht cool. Immer in diese Richtung. Ich habe ja in meinem Buch eine, weil ich ja aus der Physik komme, dieses Kapitel, wie entsteht Vertrauen, habe ich genannt, die Physik des Vertrauens. Weil immer wenn zwei Teilchen in eine gewisse Nähe kommen, physikalische Teilchen wechseln, wirken sie miteinander. Und ich bin der Meinung, wenn zwei Menschen oder auch zwei Organisationen, Mensch und Organisation zusammenkommen, und sie sich vertrauensvoll oder eben auch nicht vertrauensvoll verhalten, dann entsteht Vertrauen oder eben auch nicht Vertrauen. Genau. Aber diese Wechselwirkung, das ist das Entscheidende. Und ich habe 7 Aspekte in dieser Formel benannt, die ich eben auch benannt habe. Also nochmal zusammengefasst, Kompetenz, ich vertraue mir selber als zweites, als drittes Wertschätzung zeigen, dann I für Information und Austausch und Transparenz, ein weiteres I für Interesse haben an dem anderen, dann der Respekt und dann das gemeinsame Erleben. Und das sind 7 Aspekte, die, wenn ich mich so entsprechend verhalte, auch Vertrauen entstehen lassen. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, das hört sich aber sehr nach Manipulation an. Ja, man kann mit allem manipulieren, aber auch das merkt man dann doch relativ schnell. Und wenn man es nicht ist, kostet Manipulation und ein voraufgesetztes Verhalten immer ungeheuer viel Energie. Deshalb, wenn man sich damit auseinandersetzt, wenn man sagt, ja, ich möchte eigentlich mehr Vertrauen aufbauen, ich möchte High Trust werden als Mensch, als Politiker, als Unternehmen, dann geht das vom Mindset aus, ja, ich möchte das gerne und dann fängt man mit einem der Aspekte an und am besten fängt man erstmal bei sich selber an. Und ich glaube, dann ist man auf einem guten Weg. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich Vegetarier werden möchte, dann tue ich das, dann habe ich meine Argumente dafür. Und wenn jemand kommt und sagt, boah, das ist ja alles Blödsinn, dann lässt man sich gar nicht aus der Reserve locken, sondern sagt, ich habe mich dafür entschieden und ich gehe diesen Weg und ich fühle mich sehr gut damit. Und ich glaube, das ist Gebiet dann der Respekt, wenn der andere auch respektvoll damit umgeht.
Ja, das perfekte Schlusswort. Wolfram, vielen, vielen Dank für dieses Crossover-Experiment, wie auch immer. Ich meine, wir haben uns vorher bei einer ganz anderen Geschichte kennengelernt. Ja, umso dankbarer, dass du dich darauf eingelassen hast. Also ich finde auch den Austausch mit dir sowieso immer gut, weil das sehr konstruktiv ist. Und ich muss zugeben, und das geht dem einen oder anderen, der eben zugehört hat, bestimmt auch so. Also ich habe mich ein paar Mal selbst erwischt. Du hast eben viele gute Sachen gesagt, wo ich eben, während du das schon gesagt hast, selbst reflektiert habe und gemerkt habe, ich muss zugeben, es gab eben wirklich ein paar Punkte, die du gesagt hast, wo ich mich selbst erwischt habe. Also Obwohl ich mich ja wirklich als sehr liberal bezeichne, hast du mit vielem, was du eben gesagt hast, auch bei mir, viele Gedanken angeregt. Und ja, man kann sich immer noch weiterentwickeln, was eben dieses Thema auch jetzt vielleicht mit Politikern, die einem nicht so ganz passen oder so angeht, da vielleicht dann auch doch nochmal die eigene Einstellung zu überdenken. Also ich fand das ganz toll und das geht mit Sicherheit auch ganz vielen so. Gerne Feedback schreiben, wie immer, mehr solcher Folgen, wie war's, was hat euch gefallen, was nicht und so weiter. Dir sage ich ganz vielen Dank für deinen Besuch. Ich darf vielleicht noch eine kleine Anekdote zum Schluss erzählen. So die Leute, die mich im Abo haben und regelmäßig zuhören, die kennen ja meinen Hund. Du hast heute auch dahingehend ein großes Vertrauen bewiesen, dass du quasi Nelson zertifiziert wurdest. Das kann ich ruhig mal erzählen. Also normalerweise, ich habe ja einen Dackel, der ist frech und ist aber, er heißt ja zu Recht Nelson von Nelson Mandela, weil das ist der Friedliche, ja. Aber mindestens tut er mal so 2 Minuten jeden Fremden erstmal zumindest anbellen, so nach dem Motto, ich bin hier der Chef, ich bin hier der Chef. Ich glaube, du bist tatsächlich der erste Besucher in 15 Jahren. Also ich will jetzt nicht lügen, aber dann bist du einer von ganz, ganz wenigen Besuchern, die Nelson nicht angebellt hat, sondern direkt Vertrauen gefasst hat. Und was ich habe das auch sehr genau beobachtet, du bist ja eine Hundepsychologe und so weiter. Du bist einer von ultimativ wenigen Menschen, die er neu kennenlernt. Du konntest ihn von oben und von unten streicheln. Dieses Zertifikat Vertrauen hast du auf jeden Fall erworben. Also ich sag mal, ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern an dem, was du sagst, du lebst das, so habe ich dich auch kennengelernt. Da ist ultimativ viel Gehalt drin, da ist sehr viel Wahrheit drin und auch du bist in keinster Weise naiv. Also beziehungsweise, wenn du naiv bist, dann bin ich es auch, aber dann möchte ich mehr solcher naiven Menschen, weil dann die Welt besser wird. Wenn ihr mehr über, also ich nenne es jetzt mal ganz Dr. Wolfram Schön, erfahren wollt, kann ich auch unter anderem den Redner-Podcast von Bronder und Bronder empfehlen. Auch den YouTube-Kanal, da hast du auch bei Stefan haben wir uns ja kennengelernt, ein extrem wertvolles Interview gegeben. Ich meine, du bist auch jetzt im Moment aktuell mit Politik, Corona ist ja die Zeit, in der wir das aufnehmen. Hoffentlich, wenn ihr die Folge in 2, 3, 4 Jahren hört, dann könnt ihr euch hoffentlich nur noch daran erinnern. Sehr viel eben auch jetzt langsam als TV-Experte und so weiter, also deine Bücher und so weiter, alles zu empfehlen. Es hat jetzt nichts mit vegan zu tun, aber ihr wisst, wenn ich für was Werbung mache, was ich sehr selten tue, bin ich sehr von dem überzeugt. Also von daher einen ganz lieben Dank. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann in absehbarer Zeit machen wir mal wieder so einen Talk. Dazu jetzt wissen wir, wie es läuft. Gibt es bestimmt wieder so ein Thema. Grüne Woche wäre noch sowas. Da müssten wir aber vorher zusammen hingehen in Berlin. Das ist auch, finde ich, immer sehr spannend. Also dir ganz lieben Dank.
Ja, Erik, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte. Du hast gesagt, es ist ein Experiment. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ja,
genau, also eben,
ja. Es sind keine Fragen vorher hin und her geschickt worden. Nein. Also von daher herzlichen Dank. Nelson ist ein klasse Hund, gefällt mir total gut. Und ja, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das Wichtige ist immer, aus meiner Sicht, nicht ein Thema ist entscheidend, sondern die Offenheit für verschiedene Themen. Manchmal einen Impuls zu nehmen und sagen, das hört sich gut an, mal auszuprobieren. Und deshalb, Vertrauen ist, glaube ich, wichtig. Aber jetzt bitte nicht herangehen und sagen, Vertrauen, 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 sondern einfach mit einem dieser Punkte angehen, mit dem Vertrauen in sich selbst mal anfangen. Und es gibt immer nur viele Puzzlesteine und das Leben besteht darin, diese Puzzlesteine irgendwie zusammenzufügen. Und dann ergibt sich irgendwann ein schönes Bild. Und das wünsche uns allen, dass wir, dass wir unser Bild im Leben hinbekommen. Ich glaube, dann haben wir etwas Schönes geschaffen. Vielleicht auch den ein oder anderen Schritt im Schnee hinterlassen. Und das wünsche ich uns jetzt allen, gerade in der Zeit, wo jetzt auch bald der Schnee wieder kommt.
Mehr Infos über Erik Hübner auf www.lustaufvegan.de. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de